Hier im Podcast sprechen wir immer wieder darüber, wie wichtig effektives Praxismarketing heute ist und welche Rolle Social Media dabei spielt. Übrigens, das gilt natürlich nicht nur für digitale oder hybride Praxiskonzepte, sondern vor allem auch für niedergelassene klassische Tierarztpraxen oder Tierkliniken. Um mehr Sichtbarkeit für deine Praxis oder Klinik zu bekommen und vor allem Instagram effizient in deinen Praxisalltag zu integrieren, solltest du verstehen, wie Social Media Plattformen wie Instagram und Co. wirklich funktionieren. Wenn du nicht länger planlos posten willst, sondern eine individuelle Strategie entwickeln möchtest, wenn du die nötigen Skills für die Umsetzung im Praxisalltag aufbauen willst und wenn du Antworten auf deine Fragen suchst, dann komm ins Social Media Wirt Bootcamp, dem Online-Kurs. Hier helfe ich dir, deine Strategie zu entwickeln und vermittle dir die notwendigen Skills, um effektiv und erfolgreich Instagram in der Praxis umzusetzen. Nutze noch bis zum 30. Juni 2025 den Rabattcode FVB50, denn damit sparst du 50 Euro auf deine Buchung. Du hast übrigens ein ganzes Jahr Zeit, auf über 5 Stunden Videomaterial, dein Workbook, dein Social Media Glossar und deinen Postingplaner zuzugreifen und in deinem Tempo das Ganze zu erarbeiten. Also nicht verpassen, noch bis zum 30. Juni 2025 50 Euro sparen mit dem Rabattcode FVB50 und dann endlich auch auf Instagram als Tierarztpraxis oder Tierklinik durchstarten. Und jetzt starten wir mit der neuen Folge Future Vet Business. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Future Vet Business. Heute als Gästin mit am Start ist Saskia Schempiel-Bartels. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Saskia. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Sonja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Saskia, ich finde es richtig cool, dass du da bist, weil wir haben heute ein sehr spannendes Thema vorbereitet, über das wir sprechen werden. Und wir starten erstmal damit, ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Mhm. Würde ich ganz gerne vorstellen als Tierärztin, Unternehmerin und Gründerin von Blissy Vet, wo du als systemischer Coach nochmal eine ganz neue Rolle eingenommen hast. Und bevor wir jetzt so in die einzelnen Themen vielleicht ein bisschen weiter reingucken und heute dieses große Thema aufmachen, weil, wie ihr im Titel schon sehen konntet, das geht heute um das Thema Zeit oder das Nichtvorhandensein von Zeit in der Tierarztpraxis und mögliche Lösungsansätze, erfahren wir jetzt aber erstmal ein bisschen mehr über dich, liebe Saskia. Wir starten mal ganz vorne mit der Tierärztin. Vielleicht magst du einmal erzählen, was ist dein Werdegang? Genau, welche Rolle hat dein Tierarztdasein gespielt und wo bist du heute? Ja, und wie bist du da hingekommen? Erzähl doch mal.
Also ich habe in Berlin und Südafrika Tiermedizin studiert und habe dann im Jahre 2009, glaube ich, angefangen, mich in Berlin selbstständig zu machen und hatte dann erst so einen mobilen Notdienst. Und als ich dann aber mein erstes Kind gekriegt habe und nachts nicht mehr notfallmäßig rausfahren konnte, habe ich dann noch eine Praxis dazu übernommen quasi mit einem Kollegen gemeinsam. Und es war eine echt spannende Zeit. Und dann ja ist die Praxis innerhalb von 12 Jahren von 3 ungefähr oder am Anfang ja ganz mit mir alleine, also von einem Mitarbeiter auf 50 Leute gewachsen. Und wir hatten dann, mussten wir einmal umziehen in Berlin, in der Uhlandstraße hatten wir dann wirklich einen großen, großen Laden am Laufen, ja.
Wow, klingt total spannend, vor allem, weil du sagst, du bist aus der mobilen Praxis raus in die stationäre Praxis, weil du Mama geworden bist und gesagt hast, wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen ja heute genau über das Thema mal sprechen, ja, Zeit, beziehungsweise nicht vorhanden sein von Zeit. Mhm. Auch diese Vereinbarkeit von Familie und Praxis ist ja auch so eine richtige, ja, ein wichtiges Thema bei uns in der Tiermedizin gerade. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass wir darüber heute mit dir sprechen können mal. Magst du ein bisschen mal erzählen, genau, wie so aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung vor allem dieses Thema Zeit und Zeitmangel eine Rolle gespielt hat oder auch vielleicht immer noch spielt in der Praxis, die jetzt von mal eben, in Anführungsstrichen, 3 auf 50 Mitarbeitende gewachsen ist in der Zeit.
Ja, also ich glaube, das gute Stichpunkt war wirklich Mutter werden, weil also tatsächlich, als ich mein zweites Kind bekommen habe, und das erste war schon mit Kaiserschnitt alles ein bisschen kompliziert, wusste ich einfach nicht, wie lange ich weg sein werde und habe dann einfach eine Entscheidung getroffen, die man wahrscheinlich sonst nicht so alltäglich trifft, nämlich einfach alles, wirklich alles, was ich zu tun hatte, also das gesamte Tagesgeschäft abzugeben. Also ob das jetzt die E-Mails beantworten ist, die Bestellungen machen, also ich Geld zu beibringen. Alle die Dinge, die quasi täglich oder mehrmals in der Woche erledigt werden müssen, habe ich einfach alle abgegeben, weil ich nicht wusste, wann ich wiederkommen kann. Ja. Ich habe diese Dinge nie wieder zurückgenommen und das war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und natürlich war das mit einem gewissen, ich weiß nicht, wie es wird, verbunden und auch ein bisschen Angst. Andererseits war das einfach so ein Zwang, weil wenn man Mutter wird, also klar, ich war auch 3 Tage nach dem Kaiserschnitt wieder in der Praxis, um nach dem Rechten zu sehen und konnte kaum laufen. Aber trotzdem bin ich dann wirklich auch das erste Jahr immer nur 2 Tage die Woche, einen halben Tag in die Praxis gegangen und habe wirklich nur die allerwichtigsten Sachen gemacht und Fragen beantwortet. Und das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Einfach diese ganzen Tagesaufgaben abzugeben, sodass ich mich dann einfach nur noch auf die Sprechstunde und die wichtigen Chefentscheidungen quasi konzentrieren konnte.
Ja. Okay, das heißt aber, du hast genau die Sachen, die du einmal abgegeben hattest, nicht wieder zurückgenommen und konntest dich dann, um eben ja der Zeit willen, also ja dem gerecht zu werden, der Familie, dem Praxisleben, auf die tierärztliche Arbeit am Patienten konzentrieren und dann, ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich diese leitenden Tätigkeiten in deinen Händen lassen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und das war, glaube ich, eine super gute Entscheidung, die eben, wie gesagt, so ein bisschen aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden ist und die viele Tierärztinnen und Tierärzte sich, glaube ich, einfach nicht trauen, weil sie immer denken, ja, sie können das alles selber besser oder es ist unbedingt notwendig, dass sie das machen oder die anderen kriegen es nicht hin, weil sie nicht wissen, wie es geht oder es ist zu viel Verantwortung. Und ich glaube, wenn man sich das einmal getraut hat, dann entsteht halt auch total viel Freiraum, also für einen selber natürlich und aber auch bei den Mitarbeitenden, weil die einfach auch merken, hey, die gibt mir Verantwortung und ich kann hier in meinem kleinen Bereich was selber entscheiden. Und das hat auch eben dazu geführt, dass die Leute, die für mich gearbeitet haben, selber total wohl sich gefühlt haben und wahnsinnig motiviert waren, weil sie einfach gemerkt haben, hey, ihnen wird was zugetraut.
Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Und fällt auch so aus meiner Erfahrung heraus, ich war ja auch in vielen Praxen unterwegs, es gibt so ein, vielleicht beobachtest du das jetzt auch, wir haben ja schon gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über deine jetzige Tätigkeit oder über das, was du jetzt auch noch machst. Dieser Faktor Zeitmangel oder genau das, was du gerade gesagt hast, ich behalte das in meinen Händen, vielleicht wird es nicht so gut, wenn ich es abgebe oder Wie gehe ich damit um? Was sind so deine Erfahrungen oder Beobachtungen? Welche Auswirkungen kann es aufs Team oder auch auf ja, die tierärztliche Person oder die leitende Person haben, wenn sie genau dieses, ich sag mal, Mindset weiterverfolgt, ich kann nichts abgeben, ich muss das alles selber machen? Weil wir wissen, der Tag hat für alle nur 24 Stunden. Der Praxistag ist im Idealfall nicht 24 Stunden lang, sondern vielleicht deutlich kürzer. Ja, aber wie sieht die Realität aus? Was ist da deine Erfahrung?
Naja, ich glaube, das Team ist meistens eher nicht so eingebunden, in meiner Erfahrung sind die Menschen glücklich, wenn man ihnen Aufgaben übergibt und wenn sie auch selber Entscheidungen treffen können. Insofern können die nur davon profitieren eigentlich, dass sie mit einbezogen werden. Und für die meisten Inhaber, die Sachen schlecht abgeben können, also die häufigste Ausrede ist vielleicht viel zu fies gesagt, aber der häufigste Grund, den ich höre, warum nicht delegiert wird, ist, weil man danach nochmal was kontrollieren muss, das wird dann sowieso nicht richtig gemacht und deswegen machen sie es dann lieber selber. Dass man es dann eben, wenn man dann 5-mal es aber kontrollieren muss und 5-mal selber machen, wenn man es einmal erklären würde, dann doch Zeit spart. Das ist irgendwie eigentlich logisch, aber manchmal nicht so ganz klar. Und trotzdem machen halt dann viele Tierärzte diese bürokratischen Dinge dann eben vor oder nach der Sprechstunde. Manche putzen sogar noch selbst. Die lästige Buchhaltung wird dann irgendwie noch abends um 6 oder 7 gemacht oder die Mittagspause fällt aus. Und das muss einfach nicht sein. Also kann man alles abgeben. Also ganz am Ende habe ich tatsächlich nur noch wichtige Entscheidungen getroffen. Also Leute einzustellen, so Marketing und wirklich nur noch an dem Unternehmen gearbeitet und gar nicht mehr als Tierärztin. Und klar, das muss jetzt ja auch nicht jeder so machen. Man kann ja auch als Tierarzt oder Tierärztin weiterarbeiten. Aber man sollte vielleicht sich nicht in der Buchhaltung verlieren oder anfangen, den Müll rauszubringen. Und auch das Bestellwesen und solche Dinge kann man wunderbar delegieren oder den Dienstplan zu schreiben. Das können und möchten manchmal die Mitarbeiter auch total gerne machen. Also gerade so die Helfer sind total froh oder die Helferinnen, wenn sie ihren Dienstplan selber schreiben können.
Ja. Delegation ist ja so das große Stichwort, über das wir ein bisschen mehr sprechen wollen. Nochmal Hand aufs Herz. Wie war deine Situation oder deine persönliche Einstellung dazu, bevor du, ich sag mal in Anführungsstrichen, gezwungen warst, diese Dinge abzugeben? War das für dich immer schon eine Idee, wenn ich vielleicht groß genug bin, mein Team mir genug abnehmen kann, kann ich das abgeben? Oder war es auch für dich eine große Herausforderung?
Also als ich das gemacht habe, waren wir noch ein relativ kleines Team. Da war das vielleicht noch gar nicht so sehr notwendig. Aber ich habe schon vorher so, auch als die Praxis gewachsen ist und als wir immer mehr geworden sind und eben von dem Notdienst in diese stationäre Praxis reingekommen sind, einfach gemerkt, so es gibt so Abläufe, da habe ich als Chefin gar nichts mit zu tun. Also zum Beispiel, wie schafft das Futter, das wir bestellt haben, den Weg zu dem Besitzer, der es bestellt hat? Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber wenn man da einen Zettel dran klebt, Frau Müller hat es bestellt und die dann auch anruft, wenn es ankommt, dann ist es ziemlich hilfreich. Das haben sich aber dann meine Helferinnen ausgedacht. Und dann war das schon immer eben so ein gewisses Teamwork, und wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich bei denen hinhöre, die Tätigkeit tatsächlich ausüben und die mir einen Tipp geben, wie man es machen kann oder wir gemeinsam einen Prozess erarbeiten, dass es für mich leichter ist. Ich kann mich aber die tierärztliche Arbeit konzentrieren und die anderen können eben in ihrem Bereich wirken. Und das war, glaube ich, von Anfang an immer schon so ein Hand in Hand. So manche Aufgaben wie die Buchhaltung abzugeben und diese ganzen finanziellen Dinge, das war, glaube ich, so die größte Hürde. Allerdings bin ich auch überhaupt kein Mensch, der sowas mag. Also so Zahlen und Rechnung und diese Dinge. Also ich weiß nicht, wer das überhaupt mag. Ich konnte die Buchhalterin noch nie verstehen, dass sie das gerne gemacht hat. Aber es gibt ja Leute, die sowas gerne machen. Und ich glaube, die findet man auch gut. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, da verstehe ich total, wenn Tierärztinnen da Sorge haben, dass sie das jetzt nicht an ihre Helferinnen oder Helfer übergeben wollen, weil das ja auch so interne Informationen sind, von denen man vielleicht nicht so gerne möchte, dass das Team alle Zahlen, Daten, Fakten über die Einnahmen kennt. Aber es gibt ja wirklich gute Buchhalter, also welche, die man anstellen kann oder auch externe, denen man sowas übergeben kann. Diese Last abzugeben, kann ich wirklich nur jedem empfehlen und ans Herz legen, weil das ist so eine Erleichterung, wenn man sich darum nicht mehr kümmern muss. Ja.
Also Buchhaltung, da rennst du bei mir offene Tür mit ein. Wer uns hier schon länger verfolgt, weiß, dass ich als erste meiner Tätigkeiten, sobald es ging, die Buchhaltung ausgelagert habe. Also ich mag schon meine Zahlen. Ich komme ja aus dem Vertrieb. Also ich bin sehr auch, was so meine Arbeit angeht, auch zahlengetrieben. Ich mag gerne Ziele haben und weiß, was ich für einen Umsatz machen muss und möchte, ja. Aber das Verbuchen von irgendwelchen Bons und auf irgendwelche Kostenstellen und das sich hinsetzen immer wieder und dann minutiös, akribisch alles zu dokumentieren, ist auch überhaupt nicht meins. Und mich hat das immer sehr viel Kraft gekostet, auch emotional. Mhm. Ich weiß, ne? Und wie du sagst, es gibt die BuchhalterInnen, die das total gerne machen. Die lieben diese Tätigkeit. Ja, und da ist die Kompetenz und der Enthusiasmus tatsächlich auch an einem Ort, wo ich sage, hey, da gebe ich das gerne ab. Da wird es richtig gemacht. Da macht es jemand sehr gerne, weil bei mir, das kostet einfach super viel Zeit und Kraft. Deswegen kann ich das total verstehen. Ja. Ich gebe aber zu, andere Tätigkeiten fallen mir tatsächlich auch immer noch schwer in meiner Tätigkeit, das abzugeben. Ich wäge da sehr genau ab und bin vielleicht auch an der Stelle, wie es ähnlich auch vielen Kolleginnen in den Praxen geht. Das ist natürlich eine andere Tätigkeit. Aber dieses Gefühl von oder diese Idee von, ich gebe was ab und bis ich dann erklärt habe, habe ich es schneller selber gemacht, kenne ich auch und finde ich auch, ist eine Herausforderung, zu diesen Weg zu gehen und zu sagen, wie hast du das eben so schön gesagt eigentlich, wenn ich es 5, 6 Mal also erklärt habe, weitergegeben habe und dann wird es von jemand anders übernommen, ist es natürlich kosten-nutzen-technisch viel, viel höher, als wenn ich es jedes Mal selber mache. Ein guter Impuls, den ich jetzt auch nochmal mitnehme, jetzt schon aus unserem Gespräch.
Ich glaube halt tatsächlich, die Schwierigkeit ist, dass man sich wirklich für so eine Übergabe von einer Aufgabe halt einfach Zeit nehmen muss einmal. Mhm. Ja, weil dann man muss es nicht nur irgendwie so eben nebenbei vorbeigehen, sagen, mach das mal und sich dann wundern, dass diese Aufgabe nicht erfüllt werden kann. Weil man muss sich dann wirklich überlegen, okay, wie ist hier eigentlich der Prozess? Also idealerweise macht man so eine Prozessbeschreibung oder so eine Ablaufbeschreibung, die auf schlau SOP heißt. Aber ist auch egal, wie das heißt. Auf jeden Fall muss man sich einmal überlegen, was auch immer es ist, welche Medikamente bestelle ich in welcher Menge und so weiter. Und wenn man das aber dann mit demjenigen, den man dafür bestimmt hat, der dafür verantwortlich ist, ausgearbeitet hat und vielleicht sogar aufgeschrieben hat, idealerweise, dann weiß der ja auch genau, was er zu tun hat. Und dann kann er das auch übernehmen. Und klar kostet es am Anfang dann viel, viel mehr Zeit, als wenn man es selber machen würde. Aber wenn jemand anders es dann für immer oder für eine lange Zeit übernimmt, dann spart man garantiert am Ende sehr, sehr viel Zeit ein. Und wenn man nach und nach so die meisten Prozesse aus seiner Praxis dann übergeben kann, dann schaufelt man sich einfach total viel Zeit frei. Und ich meine, wenn man Aufgaben hat, die man jetzt wirklich super gerne selber macht, weil sie einem einfach Spaß machen, dann kann man die auch behalten. Also man muss ja nichts abgeben, was man gerne tut. Nur, ich dachte, Tierärzte sind einfach gerne Tierärzte oder Tierärztinnen oder möchten vielleicht auch ein bisschen Freizeit in ihrem Leben haben. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Dinge, die man in der Praxis abgeben kann. Ja.
Finde ich total, total spannend. Wo siehst denn du dafür, vielleicht auch für ein Praxisteam? Oder warte mal, ich hole mal einmal ein bisschen aus. Was ich so beobachte in den letzten Monaten und Jahren. Und ich meine, auch ich bin ja ein Kind dessen, dass ich aus der Praxis raus bin, weil ich mit den Bedingungen, die mir da so entgegengetreten sind, nicht so gut klargekommen bin und habe dann für mich einen Werdegang einschlagen können, in dem ich mich wohler fühle, in dem ich mich besser aufgehoben fühle und mich besser tatsächlich auch freier entfalten kann. Ich bin aber ein Riesenfan davon, eigentlich von so einem, es war immer so mein Motto, auch Kompetenzen zu verteilen, zu teilen und so ein bisschen eher zusammenzuarbeiten. Jeder, der seine Stärken, Kompetenzen in bestimmten Bereichen hat, diese auch ausleben zu lassen, gerade in Praxisteams. Und ich glaube daran, dass wenn wir da hinkommen in Praxiskonzepten, dass, wie du schon gesagt hast, jeder auch seine Aufgaben machen darf, die ihm vielleicht auch besonders gut liegen oder an denen er Spaß hat, dass das auch ja, so ein bisschen jetzt, um diese kleine Büchse der Pandora mal aufzumachen, das Thema Zufriedenheit im Arbeitsumfeld auch steigern kann. Würdest du da mitgehen, dass du sagst, das hat einen riesen positiven Einfluss auch, wenn wir, ja, wenn sich vielleicht die Praxisleitung traut, Aufgaben abzugehen an Mitarbeitende? Welche Auswirkungen hat das deiner Meinung nach auch aufs Team und die Mitarbeitenden?
Also ich glaube, das hat einen Rieseneffekt. Also ich dachte immer früher, dass wir diesen 24-Stunden-Notdienst ja beibehalten und wir haben auch Hausbesuche gemacht. Wir hatten wirklich 24/7 offen immer. Und ich dachte immer, das wäre unser Alleinstellungsmerkmal. Aber es hat überhaupt nicht gestimmt. Was unser Merkmal war, warum wir auch so gut wachsen konnten, war, dass mein Team eben so zufrieden war, weil sie alle diese Aufgaben selber organisieren konnten. Und als ich ganz am Ende ausgestiegen bin und da hatten wir 50 Leute und dann habe ich quasi meinen Hut abgegeben, ist nichts passiert, weil einfach alles geregelt war. Und ich glaube, das ist quasi wie der Stein der Weisen. Also wenn du deinem Team irgendwie die Aufgaben übergibst und natürlich musst du auch immer wieder mit denen sprechen und du musst Dinge anpassen und du musst Sachen ändern, weil ja, das kann nicht immer alles in Stein gemeißelt bleiben. Also natürlich muss man die Sachen auch bearbeiten. Aber wenn du anfängst, Sachen aufzuschreiben, wie machen wir die eigentlich, darüber nachzudenken, wie könnte man die vielleicht besser machen und eben die Leute, die daran beteiligt sind, damit einbeziehst, dann steigt so sehr die Bindung von deinen Mitarbeitern zu ihrem Arbeitsplatz und zu den anderen Leuten, mit denen die zusammenarbeiten und ihre Zufriedenheit, weil sie eben nicht Sachen aufgedrückt kriegen, die sie gar nicht verstehen, warum die so zu laufen haben und weil sie nicht Sachen machen müssen, die sie selber sinnfrei finden, sondern weil sie einfach überall mit einbezogen werden. Und ich finde, dass das einfach ein Riesenfaktor ist, wenn man die Leute mit einbezieht und die Verantwortung übernehmen können, also manchmal auch eben auch müssen und sich da eben einbringen können, so dass sie eben einzelne Teilbereiche selber leiten können. Also klar, das führt bei manchen natürlich auch zu ein bisschen Stress, weil wenn dann jemand den Dienstplan schreiben muss und dann auf einmal 5 Helferinnen krank, dann ja, es kann auch anstrengend werden. Also das ist jetzt auch nicht immer Zuckerschlecken, aber trotzdem sind die Leute eben eingebunden und dürfen selber Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das ist das, was einfach zufrieden macht. Ja, wenn dann eben selber Teil des Ganzen ist und nicht nur so eine ausführende Kraft. Ja.
Ja. Also haben wir jetzt schon eigentlich mitgenommen, ne, dass wir wir sprechen jetzt gerade ganz viel über die Praxisleitung, die einfach viele Aufgaben abgibt, einfach mal weil das ja auch dein Werdegang ist, aus dem du ja mit ganz viel Erfahrung auch berichten kannst. Das heißt, wir haben einfach hier den Faktor, Aufgaben abgeben, die Praxis läuft vielleicht auch mal ohne mich, weil man weiß ja nie, was passiert. Es kann ja immer auch irgendwas passieren, das finde ich ja auch so krass, ne?
Vielleicht auch einfach mal in Urlaub.
Genau.
Ja.
Also der Faktor Zeit gewinnen, freie Zeit vielleicht auch mal gewinnen, Raum für Neues haben, darüber sprechen wir ja gleich auch noch, was bei dir dann vielleicht auch alles entstanden ist mit der freien Kapazität im Kopf. Das heißt, einmal auf der persönlichen Ebene ganz, ganz viel Potenzial, wenn man sich traut, als leitende Funktion in der Praxis auch mal Dinge abzugeben. Dann aber eben auch für das Team, für die Praxis selber, haben wir jetzt schon gehört, ne, ganz, ganz viele Vorteile, ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass sich Personen in ihren Rollen auch irgendwie vielleicht anders oder neu entfalten können, mit der Praxis wachsen vielleicht auch und das Teamgefüge sich entsprechend, ja, ich sag mal, koordiniert und vor allem, was ich immer so schön finde, diese Bindung auch an die Praxis steigern kann. Ja, ne? Also ganz, ganz, weil das Thema Mitarbeiten ist ja immens wichtig und ein brennendes Thema immer wieder in der Branche.
Ja.
Deswegen finde ich das so schön zu hören, dass auch das ein Weg sein kann, etwas für seine Mitarbeitenden zu tun. Und das heißt, nicht nur Arbeit wegzunehmen, sondern vielleicht einfach gezielt zu delegieren. Also finde ich total spannend.
Man kann halt eben nur Dinge delegieren, wo der Ablauf klar ist. Also das ist halt immer mit irgendwie so ein bisschen Arbeit verbunden. Und dafür muss man die Abläufe halt irgendwie sichtbar machen und auch eben mit seinen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden zusammen entwickeln. Aber dann kann das total super funktionieren. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass halt bei so einem kleinen Team vielleicht so bis so ungefähr so 10 Leuten, würde ich mal sagen, dass es einfach so ist, dass jeder ungefähr weiß, wie alles funktioniert und man sich gegenseitig die Sachen ganz gut abnehmen kann und das vielleicht auch ohne aufgeschriebene Strukturen funktioniert. Aber erfolgreiche Praxen wachsen ja darüber hinaus. Und wenn du dann aber eben nicht mitgehst in deiner Struktur und wenn du die Strukturen dann eben nicht aufschreibst, wenn du dann keine Einarbeitung machen kannst, wenn du dann gar keine Kommunikationswege hast, wenn du nie Teamsitzungen machst und solche Dinge, weil die vorher nie vorgekommen sind, dann wird es ganz schnell irgendwie unangenehm. Dann ist der Chef überlastet, weil er häufig oder sie die Hauptverdienerin ist und schon 40 Stunden als Tierärztin da vorne steht. Und dann soll sie noch in der anderen Zeit, die sie eigentlich gar nicht mehr hat, noch neue Mitarbeiter einstellen und einarbeiten und finden und Marketing machen und sich um die Rechnung kümmern. Das geht halt irgendwann ab einer bestimmten Größe nicht mehr. Und wenn man dann so ein bisschen wie den Zug verpasst hat, da diese Strukturen zu schaffen, dass dann eben Stress entsteht und dass dann irgendwie die eine Hand nicht mehr weiß, was die andere macht und der Chef immer sagt, ja, ich sag denen das doch, aber die können das alle nicht. So, ja, klar, du hast es aber nie richtig erklärt. Und an der Stelle entsteht dann eben auch ganz, ganz viel Unzufriedenheit. Und es ist jetzt ja kein Verbrechen oder es ist auch niemandes Schuld, dass solche Dinge so passieren. Ich glaube nur, dass einfach, wenn man selber erkennt, dass bei sich in der Praxis die Mitarbeiter verloren gehen oder keine neuen mehr zu finden sind oder irgendwann selber oder sein Team unzufrieden ist, dann wird es eben einfach Zeit, dass man mal guckt, so, woran liegt es denn eigentlich? Man kann eigentlich alles lösen. Das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung berichten, wenn man sich traut, das anzugehen.
Total spannend, total schön. Genau diese Aussage auch. Man kann alles lösen, wenn man sich traut, es anzugehen. Und du hast eben schon berichtet, da will ich ganz kurz noch mal reinschauen, dass es natürlich total wichtig ist, sich Prozesse klar zu machen, Prozesse sichtbar zu machen. Kannst du uns ganz kurz mal mitnehmen, wie sowas aussehen kann? Du hast schon gesagt, also die sind nicht in Stein gemeißelt, die dürfen sich entwickeln. Man muss auch einfach mal was machen und dann ausprobieren und dann darf man das ergänzen. Kannst du kurz berichten, wie sowas vielleicht auch mal ganz praktisch bei dir ausgesehen hat? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man sowas noch nie in der Praxis gemacht hat? Wenn es noch nie Teammeetings gab oder solche Sachen? Es gibt ja auch häufig in vielen Praxen noch nicht mal Mitarbeitergespräche im Jahr oder so. Wie sah es aus? Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben?
Also ich glaube, den ersten Prozess, den ich geschrieben habe, also den Ablaufplan war der, wie mache ich das Telefonat als Tiernotarzt, wenn mich jemand mit einem Notfall anruft. Weil wo einfach drin steht, okay, was muss ich alles unbedingt abfragen? Welche Informationen sind super wichtig? Also gerade in Berlin gibt es ja viele Straßen doppelt. Wenn man die Postleitzahl nicht abfragt, dann landet man in Reinickendorf, wo man nach Köpenick wollte. Das sind dann 50 Kilometer. Also genau, das heißt einfach, dass man... dass man sich eben anguckt, idealerweise in so einer Praxis, wo man das noch nie gemacht hat, sollte man dahin gucken, wo immer irgendwas schief geht. Das heißt, wenn man jeden Tag einen schlechten Termin gelegt hat, weil die Termine nicht ordentlich gemacht wurden, dann könnte man zum Beispiel anfangen zu gucken, okay, wie ist denn hier überhaupt der Ablauf? Wer nimmt die Termine an? Wer geht ans Telefon? Was sagt er? Wie schreibt er die Termine auf? Wie werden die kommuniziert? Und dann schreibt man einfach auf, so, was sind denn die einzelnen Schritte von einem Vorgang? Also ob das jetzt ein Telefonanruf ist oder ob das die Medikamentenbestellung ist oder ob es der Dienstplan ist. Also wenn ich sage, okay, ich habe hier, weiß ich, 5 Helferinnen und die haben jeder verschiedene Arbeitszeiten und verschiedene Zeiten, an denen die überhaupt können, dann muss man sich erstmal alle Informationen einholen und dann muss man basteln. Und das muss man einfach wie so eine Arbeitsanweisung schreiben. Also das ist jetzt gar nicht so, das muss jetzt nicht nach der höchsten Kunst des SOP-Schreibens gemacht werden. Es ist einfach so ganz banal verschriftlichen oder man kann sich auch ein Bild malen, wie einfach so ein Arbeitsablauf funktioniert. Und dabei passiert ja immer schon total viel. Also wenn man dann eben die Menschen mit ins Boot holt, die da beteiligt sind, dann fallen Leuten ein, oh ja, stimmt, und jetzt stellen wir im Labor die Probe immer dahin und dann geht die da verloren. Und wenn man die aber dahin stellen würde, dann wäre es vielleicht besser. Oder was ich meine, da so ein Zettel dazu machen würde. Das heißt, man kann schon, während man quasi sowas aufschreibt, gleich merken, okay, an der Stelle macht es überhaupt keinen Sinn. Das machen wir aus irgendwelchen Gründen so, weil das so sich eingeschliffen hat, aber man könnte das ändern und dann klappt es gleich viel besser. Das Wichtige ist natürlich, und das vergisst man dann häufig, wenn man das dann einmal fertig aufgeschrieben hat, dann muss man natürlich mit allen das einmal durchgehen, damit auch alle dann wissen, okay, so ist jetzt das, wie wir das jetzt machen, so bestellen wir jetzt, so gehen wir ins Telefon und hier stellen wir die Laborproben hin oder der Zettel hängt bei der stationären Katze an der Stelle und so weiter. Und das kostet natürlich dann Zeit, also dass eben alle wieder ins Boot geholt werden. Dafür helfen auf jeden Fall Teamsitz total, um eben so neue Dinge einfach mal mit allen durchzusprechen. Genau.
Und würdest du bei der Entwicklung direkt von Anfang an auch eine entsprechende Person mit dazu holen, die diese Tätigkeit immer ausführt, oder bist du da erstmal selber rangegangen?
Das macht total Sinn. Also man kann das manchmal sogar auch ganz abgeben, wenn erstmal klar ist, wie solche Prozesse auch oder so Abläufe aufgeschrieben werden. Aber auf jeden Fall ist es das Allerwichtigste, dass man eben die Menschen, die an den Prozessen beteiligt sind oder an den Abläufen, dass man die mit ins Boot holt, damit die sich gleich verantwortlich fühlen. Also manchmal ist total unklar. Jeder macht es irgendwie und dann muss man eben erstmal abfragen, so wie macht ihr das eigentlich und wieso gibt es dafür eigentlich gar keinen Ablauf. Aber es hätte mir gar keinen Spaß gemacht, das mir selber auszudenken. Manchmal ist es eben so, da muss man sich es gemeinsam von null ausdenken. Manchmal gibt es schon irgendwie was, das man verbessern kann. Manchmal ist auch was da, was schon total gut ist, was man einfach nur aufschreiben muss. Aber gerade wenn man dann zum Beispiel neue Mitarbeiter dazu holt, dann kann man sagen, okay, alles klar, lies dir das und das, das durch. Das und das musst du alles wissen. Und dann geht man das alles einmal mit den Menschen durch. Und dann, das ist ja auch was Wichtiges. Wenn man schon mal neue Mitarbeiter gefunden hat, wenn man sie gut einarbeitet, dann fühlen die sich halt auch gleich viel wohler, als wenn sie total lost sind, weil sie gar nicht wissen, wie Sachen funktionieren.
Ja, total nachvollziehbar. Lass uns doch mal ein bisschen praktisch werden. Also es geht ja um das Thema Delegation. Ich als Praxisinhaberin oder jetzt auch du aus deiner Erfahrung heraus, wir möchten eine Aufgabe abgeben. Wir haben uns ja im Vorgespräch mal so überlegt, wo könnte man denn mal sowas ganz verbildlichen mal darstellen, wie man delegiert. Und wir haben so den Fall, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin meldet sich krank. Wie kann man denn jetzt die Organisation drumherum abgeben, delegieren? Nimm uns da mal mit, bitte.
Naja, also ich meine, wahrscheinlich wäre das Klassische, dass erstmal, wenn jetzt ein Tierarzt zum Beispiel ausfällt, der einen vollen Terminplan hat, dass ein Mensch muss was tun. Und man könnte jetzt als Chef hingehen und sagen, hier, mach das, das und das und dann musst du noch das, das und das machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Helferin, die dann alle diese Aufgaben, während sie wahrscheinlich gerade was anderes macht, irgendwie so hingeworfen kriegt, dass sie möglicherweise die Hälfte davon nicht versteht oder sich merken kann oder es einfach nicht schaffen kann. Und deswegen ist total schlau, wenn man mit den sogenannten W-Fragen delegiert. Das klingt jetzt vielleicht banal, ist aber total hilfreich, wenn man einfach sagt, hey, liebe, wie auch immer die Dame an der Anmeldung dann heißt, hier, liebe, was hast du gerade zu tun, hast kurz Zeit. Und dann einfach zu fragen, okay, wer fehlt heute? Okay, wer muss informiert werden? Was muss alles gemacht werden? Wer kann dir dabei helfen? Wie können wir es umorganisieren? Wen musst du vielleicht anrufen? Welche Termine müssen umgelegt werden? Also, dass man einfach denjenigen dazu anregt, selber darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Problem? Welche Aufgaben stehen an? Und in dem Moment, wo sich der Mensch, der die Aufgabe eben abgegeben kriegt, selber überlegen muss, wie kann ich es denn lösen? Wird er sich die Lösung so überlegen, dass sie für ihn funktionieren? Und er kann sich die dann natürlich logischerweise auch merken, weil er hat sich ja selber ausgedacht. Und klar, an Stellen, wo der nicht weiterkommt, kann man ja sagen, hey, wo brauchst du noch Hilfe? Wie kann ich dich unterstützen? Das ist ja auch, sind ja auch tolle W-Fragen. Aber es ist eben nicht so, dass man von oben einfach alles über jemanden so ausschüttet, so eine riesige Aufgabe, die er sich eventuell nicht merken kann, sondern man bezieht denjenigen halt gleich mit ein. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn man die Leute mit einbezieht, die Aufgabe dann auch lösen müssen, haben die häufig viel bessere Ideen, als ich sie überhaupt haben könnte, weil sie eben so nah da dran sind, weil die genau wissen, okay, ich kann dem Tierarzt noch diesen Termin reinquetschen, weil der braucht nur 5 Minuten für die Impfung und ich kann, weiß ich, den Kunden kann ich absagen, den kann ich aber nicht absagen, weil der wartet schon seit 3 Tagen und das macht viel mehr Sinn, wenn ich einfach die Helferin das machen lasse und eben die damit einbeziehe und sie aber trotzdem anhand dieser Fragen so ein bisschen durchleite und dann selber mitdenke und gucke, okay, haben wir noch was vergessen, fehlt vielleicht noch was oder gibt es noch was, das man bedenken muss.
Ja, also ja, sag nochmal bitte nochmal einmal der Reihe nach, was sind denn nochmal diese 5 W-Fragen? Du hast die jetzt gerade so im Erzählen genannt, aber nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Vielleicht möchte die eine oder andere Kollegin gerade sich diese mal notieren und es dann auch mal ausprobieren, mit den 5 W-Fragen zu delegieren.
Naja, also das sind vielleicht nicht immer unbedingt 5, aber es sind auf jeden Fall ein paar W-Fragen. Also die Fragen sind zum Beispiel solche Dinge so, wer muss noch informiert werden? Ja, wen musst du noch anrufen? Wer könnte dir dabei helfen? Was ist noch wichtig? Ist auch eine schöne Frage. Was gibt's noch? Vielleicht, wie viele Termine müssen umgelegt werden? Also eben einfach so offene Fragen zu stellen, damit eben derjenige einfach so den Prozess sich durch den Kopf gehen lassen muss. Ja, also das ist gar nicht so wichtig, dass es 5 Fragen sind, sondern eher, dass es eben diese offenen W-Fragen sind. Wozu ist es gut? Wer kann dir helfen? Wann können wir das machen? Wer muss angerufen werden? Eben solche Dinge. Mhm. Ja.
Also wer, was, wie, wann, das sind so diese. Und dann die offenen Fragen zu stellen, damit man Antworten finden kann und dann schneller zur Lösung kommt.
Genau.
Und selber den Prozess am Ende auch wieder durchdenken. Ne? Am Ende ist das. Ich finde das total schön, weil du zeigst auf, wie praktisch das eigentlich funktioniert, auch dieses Thema Prozesse. Ich finde, Prozess zu beschreiben, also klingt immer sehr, sehr trocken. Ja. Wir sind hier bei uns auch in unserer Agentur daran, ja, Prozesse zu erstellen, Sachen, die wir immer wieder wiederholen, werden dokumentiert, damit wir irgendwann einen Ablaufplan haben und dann auch besser Aufgaben abgeben können, genau das. Mhm. Und als wir damit gestartet sind, dachte ich, boah, Prozesse, oh, das ist ja auch so ein sehr trockenes Thema. Ich will ja ganz andere Sachen machen, ne? Wie die Tierärztin in der Praxis. Ja, ich will ja am Tier stehen, ich will jetzt ja keine Prozesse aufmalen, aber so ganz praktisch dran zu gehen, genau das, nämlich was ist los, wer muss informiert werden, was ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, was muss ich beachten, wann und diese ganzen Sachen. Also sich das einfach als ganz praktische Fragen zu stellen, ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz vielleicht, an dieses Thema auch der Prozessentwicklung dran zu gehen. Ja. Weil das gerade ist ja vielleicht in einem ganz praktischen, akuten Beispiel gewesen. Würde ich jetzt aber vermuten, kann man auch genauso in diese Prozessbeschreibung mit reinnehmen, oder? Wenn ich so einen Prozess erarbeite.
Mhm. Genau, also so würde man das machen. Sich einfach überlegen, okay, was mache ich überhaupt eigentlich? Was will ich damit erreichen und wie komme ich dann dahin? Mhm. Genau, und ich meine, klar, wenn man jetzt die gesamte Praxis verschriftlicht und alle Prozesse von A bis Z aufschreibt, dann sind das wirklich viele und dann ist es auch viel Arbeit. Das gebe ich zu. Aber am Ende fängt man ja idealerweise mit den Dingen an, wo es eben nicht so gut klappt. Also wenn man merkt, was ich, an den stationären Patienten werden die Blutbefunde nicht kommuniziert oder was weiß ich, es wird immer irgendein Medikament nicht genug bestellt oder es gehen Termine verloren, dann kann man ja genau an den Stellen, wo erstmal die größte Reibung ist, wo die größten Probleme entstehen, dann kann man ja erstmal da anfangen und sich so einzelne quasi Abläufe raussuchen und die optimieren. Und wenn man dann merkt, okay, hey, das hilft uns wirklich, weil das wird es tun, dann kann man ja auch nach und nach anfangen, auch die anderen Dinge zu verschriftlichen. Und manchmal ist ja auch schon ganz viel da. Also es gibt ja auch schon Praxen, die viel schon entwickelt haben. Also da muss man eben einfach gucken, wo man steht und ob einem das dann, also ob man jetzt die ganze Praxis verschriftlichen muss. Muss man, bei 50 Leuten hatten wir wirklich alles aufgeschrieben, wirklich jeden einzelnen Prozess. Wir wollten uns dann auch zertifizieren lassen. Wir sind dann leider nicht mehr dazu gekommen. Aber genau, das muss ja nicht jeder machen. Aber eben, wie gesagt, so die wichtigsten Abläufe sind einfach total sinnvoll, wenn man die irgendwo mal aufgeschrieben hat.
Ja, also klingt total logisch auch für mich, aus diversen Gründen, die wir gerade schon aufgeführt haben, weil es ja eigentlich nur, also nach der initialen Arbeit, die man einmal reinsteckt und dann so kontinuierlich das vielleicht zu begleiten, aber der Großteil der Arbeit am Ende dann tatsächlich vielleicht einfach reibungsloser funktionieren kann, ne? Und dann davon profitieren.
Mir ist halt einfach auch so, wenn jetzt zum Beispiel man jemanden hat, der immer im Labor arbeitet, das ist total schön, aber sollte diese Person mal krank sein? Und jemand, der eben da nicht so oft arbeitet, muss auf einmal die Blutproben betreuen, dann ist es einfach richtig schön, wenn er einfach gucken kann, alles klar, rotes Röhrchen, dahin, hier, diese und so weiter. Also wenn man einfach da nochmal nachlesen kann, was man einfach nicht mehr so genau weiß, wie es funktioniert. Oder manchmal wir hatten so studentische Aushilfen, die haben dann nur nachts gearbeitet, die waren natürlich viel seltener da. Und wenn die einfach nachgucken konnten, okay, wie vereinbare ich einen Termin, dann stand da, okay, das und das, da klicken und dann konnten die das einfach machen. Also das heißt, das ist wirklich, wirklich hilfreich.
Ja, ich kann es total unterstreichen. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Bild gerade. Wie du weißt und wie auch unsere Zuhörerinnen wissen, bin ich ja sehr viel am Reisen und habe jetzt sehr, sehr viele Monate in Asien verbracht. Und mal so ein ganz kleines, praktisches Beispiel aus einem ganz anderen Kontext. Thema Essen, Essenszubereitung, ne? Asiatische Ernährung. Also wir waren vor allem in Vietnam und wir waren in Indonesien. Ganz andere Geschmacksprofile, anderen Grundnahrungsmittel, andere Rezepturen und solche Sachen. Und trotzdem gab es Locations, in denen ich sehr, also nicht, dass ich das nur will, wenn ich in Asien fahre, möchte ich auch asiatisch essen, aber in denen ich Gerichte bekommen habe, die dem, ich sag mal, europäischen Gaumen ja sehr bekannt waren. Und ich habe mich gewundert, wer steht denn da eigentlich in der Küche, wer kocht denn das? Und das waren tatsächlich Locals, es waren immer lokale Köchinnen und Köche, die aber eine ganz klare Prozessbeschreibung ihrer Gerichte hatten. Ja, also nicht nur von dem, welches Gewürz kommt rein, sondern essentiell habe ich gesehen, also wirklich die Scheibe Brot, wie wird sie getoastet? Was kommt dann drauf? Was wird draufgelegt? Was wird draufgestrichen? Was wird mit der Tomate gemacht? Was passiert mit der Avocado und so weiter? Und gar nicht jetzt Romane, sondern ganz knapp, also ganz, also sehr auf den Punkt beschrieben. Mhm. Und die haben das einfach verfolgt. Und ich habe da echt also das hat mich einfach so beschäftigt. Ich dachte, was ist denn hier los? Also wie kann das sein, dass das hier so krass ist, also dass das Essen so ist, wie wenn ich in Frankreich bin, ja? Und das fand ich aber total spannend, weil die Personen da natürlich gar nicht so geschult sind, was diesen Gaumen angeht. Und das ist ähnlich wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Jemand, der gar nicht so oft in der Praxis steht, der vielleicht gar nicht so oft im Labor steht oder eigentlich nie im Labor steht, muss das auf einmal machen und hat gar nicht diese Routinen da drin, ist damit nicht groß geworden, ist da nicht drin ausgebildet, vielleicht so wie jemand, der das jeden Tag macht. Und trotzdem funktioniert es. Und das Geheimnis da ist wirklich, dass sie sich an diese Prozesse gehalten haben. Also einfach an diese Vorgaben, die waren einmal aufgesetzt und dann wurde sich dran gehalten und das Ergebnis war super. Und ich habe ja immer den Blick auch von außen, auch in die Praxen, immer diese Kundensicht auch nochmal. Und aus meiner Kundenerfahrung, wenn ich Kunde nicht nur in der Praxis bin, sondern eben zum Beispiel jetzt in so einem Café oder sowas, wenn das reibungslos läuft hinter den Kulissen, sind die Mitarbeitenden entspannt, ist das Ergebnis gut, das Produkt ist gut, das Essen schmeckt, keine Ahnung, die Untersuchung ist gut, ne, es geht nichts verloren, das Tier ist gut betreut, die Leute haben vielleicht auch mal, das finde ich immer so wichtig, vielleicht auch immer Zeit für einen kurzen Schnack, weil der Prozess läuft reibungslos, es ist weniger Stress und das merken ja die Besitzenden da auch, die Tierhalter merken ja, wenn das Team, wenn jemand da immer wieder Aufgaben macht, die er nie gelernt hat, wo er keine Idee hat, wie es laufen soll, und
dann geht alles drunter drüber,
ne, und dann ist Chaos und es wird ja immer wieder zurückgespiegelt. Das heißt, die Besitzenden finden das auch schlecht, die spiegeln das zurück, sind unzufrieden, dann hat das Team noch mehr Stress weiter. Also auch die Komponente nochmal. Wir hatten eben das Team, wir hatten die Leitung der Praxis, wir haben aber auch die Kundensicht.
Genau.
Wie erfahren die denn
immer den Praxisbesuch? So viele verschiedene. Ja.
Ne, und das kann ich mir vorstellen, dass das eine ganz, ganz schöne Stellschraube ist, da anzusetzen und da für alle Beteiligten ein ganz gutes Erlebnis am Ende des Tages zu schaffen, ne? Und eine gute Zusammenarbeit.
Man muss halt einfach nur, also klar, das ist jetzt vielleicht nicht so, dass es von jetzt auf gleich perfekt funktioniert. Das Wichtige ist eben, man muss sich dann eben auf einen Ablauf einigen. Und das ist natürlich manchmal gar nicht so einfach, wenn der Tierarzt A immer, keine Ahnung, seine Karte, Karteikarten selber schreiben möchte und Tierarzt B möchte aber, dass die Helferin die schreibt, während er das Tier untersucht. dann muss man vielleicht auch mal Kompromisse machen. Das ist dann gar nicht so leicht, ja. Aber trotzdem merkt ja auch dann der Besitzer, wenn er zwei Tierärzte hat, dass er vielleicht die gleiche Impfung kriegt und das alles ähnlich läuft oder dass er zur OP kommt und es läuft aber alles gleich ab, dann kann er sich auch darauf verlassen, dass das gut ist. Und das bedeutet natürlich für so eine Praxis, man muss reden, man muss kommunizieren, man muss Team-Meetings machen. Viele scheuen sich davor so ein bisschen, eben sich auseinanderzusetzen. Aber ich kann nur sagen, es ist so schön. Man kann ja auch eine Pizza zusammen dabei essen und sich auch mal unterhalten und auch untereinander austauschen. Und am Ende ist jede Sekunde es einfach wert, sich miteinander auszutauschen und eben sich vielleicht auch mal ein bisschen aneinander zu reiben und zu gucken, so hey, ich möchte so machen, du möchtest so machen. Kannst ja auch mal ausprobieren, funktioniert Weg A besser oder Weg B. Aber wie du schon sagst, wenn man einen Weg gefunden hat, der für alle gangbar ist oder vielleicht auch ein paar Ausnahmen dabei macht, dann merken das eben einfach alle. Und gerade wenn du zufriedene Tierärzte oder Helferin hast, die ihren Job gerne machen, dann nehmen die sich auch Zeit für die Kunden. Dann spiegeln das eben die auch zurück an die Besitzer. Und dann sind am Ende eigentlich alle zufrieden. Und das ist ja wahrscheinlich das, was eigentlich alle gerne würden oder gerne möchten. So läuft. Ja.
Ja, bin ich total bei dir. Lass uns doch mal darüber sprechen, Saskia, was du jetzt heute machst. Weil du hast ja schon gesagt, du bist dann irgendwann ganz raus aus der Tierarztpraxis. Du hast sie sozusagen abgegeben. Sie läuft ohne dich. Was machst du denn heute? Weil das, was wir alles besprochen haben, ist ja auch in einem größeren Kontext. Und ich habe dich ja tatsächlich auch schon als systemischer Coach eben angekündigt. Aber was ist deine aktuelle Tätigkeit, dein Schwerpunkt? Erzähl doch mal.
Ja, also ich habe erstmal eine Weile mir gegönnt, nichts zu tun, weil ich auch, glaube ich, zu viel gearbeitet habe während meiner Tierarztzeit. Das war auch sehr schön. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Business Coach. Genau, und jetzt arbeite ich als Trainerin und Beraterin und Coach für Tierarztpraxen. Und da ich ja weiß, wie komplex diese Tierarztpraxen alle sind und wie viele Dinge da zusammenspielen, hast du ja gerade schon gesagt, vom Besitzer über das Tier, die Mitarbeiter, die Leitung, finde ich immer, dass man das eben wie so ein organisches Wesen fast schon betrachten muss und eben gucken muss in jeder Praxis, fast wie als würde man ein Tier behandeln und eben zu gucken, okay, wo krankt es dann in der Praxis und wie kann man das behandeln, würde ich jetzt fast sagen. Aber genau, also würde ich jetzt so als meine Kernkompetenz und meine Aufgabe rausstellen, weil ich einfach gemerkt habe, man kann in vielen Praxen mit ganz leichten kleinen Stellschrauben so viel erreichen. Und genau, das mache ich. Ich berate Tierarztpraxen und coache sie auf dem Weg dahin, die besten Praxen zu werden, die es gibt. Ja.
Sehr cool, hört sich das schon mal an. Was würdest du sagen, sind die Ansatzpunkte oder die Fragestellungen, mit denen aktuell Kolleginnen und Kollegen zu dir kommen, dass du sie begleiten kannst? Was sind so die Pain Points oder die Punkte, wo sie sagen, oh, es tut weh und vielleicht kann Saskia uns dabei helfen, das zu lösen? Thema Delegation hatten wir eben schon, also Thema Zeitmangel auf Leitungsseite.
Ich glaube, dass tatsächlich ein großes Thema ist halt einfach so Personalmangel. Wie finde ich überhaupt qualifizierte Leute? Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Was ich jetzt auch öfter mal hatte, dass es also so Zweierpraxen oder Praxen mit mehreren Inhabern gibt, die sich hintereinander nicht so grün sind, da kann man auch unterstützend tätig sein. Oder eben, wenn jetzt zum Beispiel eine von den Chefhelferinnen geht in Schwangerschaft und Mutterschutz und ist längere Zeit weg. So, wie kann man Aufgaben umverteilen? Sowas zum Beispiel. Oder es gibt ja auch Tierärzte mit mehreren Praxen, wo sie dann merken, so, okay, sie können gar nicht immer da sein. So, wie kann man denn jetzt jemand das Management abgeben an jemanden? Also, das ist tatsächlich total individuell von Prax zu Prax unterschiedlich, was die so brauchen. Aber also ich merke bei den meisten, also ich glaube, der höchste, meistgehörte Satz ist wirklich so, ich kann das nicht delegieren, weil die können das nicht so gut, wie ich das habe. Und ich muss immer kontrollieren. Also ich glaube tatsächlich, viele haben noch viel zu viele Aufgaben, die sie gar nicht selber erledigen müssen. Und also das ist jetzt zumindest so meine Sicht von weiter weg. Klar arbeitet der Tierarzt gerne als Tierarzt, aber jeder Tierarzt ist nun mal, ob er will oder nicht, auch Unternehmer und Chef und Führungskraft in seinem Unternehmen. Und ich glaube, das ist total vielen überhaupt nicht so klar und das wollen ganz viele auch nicht. Also verstehe ich total, aber es ist dann eben so. Und gerade wenn die Praxen erfolgreich sind, dann wachsen die. Und dann, ja, ob es so schön ist oder nicht, und man kann auch einen Praxenmanager haben, aber am Ende muss man trotzdem einen gewissen Teil seiner Zeit ganz bewusst dafür einsetzen, um eben an diesem Unternehmen zu arbeiten und mit seinen Mitarbeitern und nicht eben in diesem Tagesgeschäft zu versinken. Und ich glaube, das ist was vielen irgendwie nicht so klar ist und was sie sich auch gegen sträuben, weil sie auch nicht wissen, wie es geht. Und also da kann ich auf jeden Fall helfen, weil ich weiß, wie das geht. Ich wollte gerade sagen,
da gehst du mit rein, ja.
Das ist auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Es kann auch Spaß machen.
Total, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also okay, das heißt, da gehst du auf jeden Fall auch mit rein, wenn sich jemand jetzt in dieser Rolle wiederfindet, gerade was du beschrieben hast in dieser Situation und sagt, vielleicht auch ein Unbehagen da ist, ne, genau, ich müsste eigentlich, aber will doch eigentlich gar nicht, oder wie kann ich denn meine Rolle auch ausführen, finde ich ja auch ganz spannend. Also gerade das Thema, genau, ja, Unternehmensleitung, unternehmerische Herangehensweise, sehe ich einen ganz großen Punkt auch, bin ich völlig bei dir. Sobald die Praxis über das, ich bin selbstständig und habe vielleicht zwei Mitarbeitende hinausgeht, geht das ja los, ne, spätestens da geht es ja los, dass du ein Unternehmen leitest einfach. Und das muss man natürlich lernen und reinwachsen in die Rolle. Und damit ist keiner geboren, und wie Tierärzte sowieso seltener, oder ich sag mal so, müssen einfach auch da, wie aber auch alle anderen Branchen oder alle anderen Berufszweige, sich in diese Rolle einfinden, und wir dürfen da ja lernen. Und das finde ich total schön, dass du sagst, da gehe ich jetzt mit rein und da bin ich da und begleite das. Und wir, so wie ich das jetzt gehört habe, finden eigentlich genau die Potenziale und Chancen, wo wir was tun können und wie wir es so aufbauen können, dass es dann am Ende für alle Beteiligten auch einfach eine runde Sache ist und die Praxis erfolgreich wachsen kann und zufrieden wachsen kann. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Thema. Total spannend. Meine Liebe, ich finde, da war schon ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, dass wir für unsere ZuhörerInnen hier einiges reingepackt haben, sich verschiedene Rollen hier hoffentlich heute wiedergefunden haben und auch gemerkt haben, vielleicht gerade vielleicht die Mitarbeitenden und TFAs in den Praxen, die uns auch zuhören, dass wir natürlich ganz viel über die Thematik gesprochen haben, wie kann eine leitende Person Aufgaben abgeben, aber vielleicht auch, wie kann ich in der Rolle einer TFA oder angestellten Mitarbeiterin, Mitarbeiter mir Aufgaben auch nehmen, die mir liegen und die mir helfen, dass mein Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er für mich gut funktioniert. Also da hast du ja auch ganz viel aufgemacht heute. Ich würde jetzt so langsam mit dir zum Ende kommen und ich hätte noch eine abschließende Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, welche Veränderungen oder Trends siehst du in der Tiermedizin als besonders vielversprechend an, um die Branche zukunftsfähig zu gestalten?
Darf ich was Gemeines sagen?
Du darfst auch was Gemeines sagen.
Ich glaube, was der Tiermedizin ganz gut tut, ist, dass die alten weißen Männer langsam aussterben. Also nehmt es mir nicht übel, aber so ist es halt einfach. Es ist ein weibliches Feld, und Führung und Tierarztpraxisführung wird sich einfach jetzt verändern. Und ich glaube, da können wir als Frauen ganz viel gut und richtig und anders machen als unsere Vorgänger. Und ich glaube, das ist ja schon in vollem Gange. Aber ich glaube, dass Female Leadership und Frauen an der Macht sozusagen in den Praxen, das wird viel verändern. Und da muss der Beruf sich dann auch unterordnen, dass man vielleicht Mutter ist und dass man Kinder hat. Und da geht man auch anders mit den Leuten um. Und ich glaube, das ist eine super große Chance. Und das wird richtig toll.
Dem füge ich nichts mehr hinzu. Ganz, ganz herzlichen Dank, Saskia, dass du heute meine Gesprächspartnerin warst, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Tätigkeit, in deine ganze vielfältige Erfahrung. Ja, herzlichen Dank erstmal.
Ja, danke dir.
Ihr Lieben, das war eine weitere Folge Future Vet Business. Toll, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Saskia, wir haben jetzt gar nicht so viel gesprochen, wie man dich findet. Du bist unter Blissify Vet zu finden. Wir packen auch in die Shownotes deine Verlinkung, deine Webseite, deine Kontaktmöglichkeiten rein. Also wenn ihr mehr erfahren wollt zu Saskias Arbeit, zu Blissify Vet, zu ihrer Erfahrung, wie sie euch weiterhelfen kann, schaut euch auf jeden Fall mal auf ihrer Webseite um und kontaktiert sie. Auf der Webseite ist schon ganz, ganz viel hilfreiches Material übrigens zu finden. Kurzer Spoiler an der Stelle. Es gibt einen Blog mit ganz hilfreichen Artikeln, Informationen rund um das Thema. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Schön, dass ihr heute dabei wart. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.